Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die einen sind fasziniert, die anderen angeekelt, manche sind beides, wenn es um Maden und Blutegel in der Wundtherapie geht. Zu welcher Gruppe gehören Sie? Gewinnen Sie einen Eindruck über dieses Thema mit Hilfe unseres dieswöchigen Podcasts. Maden und Blutegel – biologische Wunderheiler? Maden und Blutegel werden in der Medizin schon seit vielen tausend Jahren angewandt. Der Einsatz von Antibiotika hat die Behandlung mit Maden verdrängt, doch in den letzten Jahren wurden diese in der Wundtherapie wiederentdeckt. Und Blutegel werden heute nicht nur in der Komplementärmedizin, sondern auch in der plastischen Chirurgie eingesetzt. Aber wie sieht es mit der Evidenz der Therapie mit den kleinen ärztlichen Helfern aus? Als Madentherapie oder auch Biochirurgie bezeichnet man den Einsatz von Larven der Schmeißfliegenart Lucilia sericata. Indikationen für den Einsatz der Larven sind vor allem schwer heilende Wunden wie das venöse Ulcus cruris oder Decubitus. Hier sollen die kleinen Biochirurgen nekrotisches Gewebe abfressen und schmierige Belege entfernen. Der Einsatz der Maden beruht auf der Annahme, dass ein wichtiger Aspekt des Wundmanagements das Debridement, also das Entfernen von totem Gewebe von der Ulkusoberfläche ist. Den Ausscheidungen der Maden wird zudem eine antibiotische Wirkung nachgesagt, die sogar bei multiresistenten Keimen wirken soll. Für tiefe Wunden oder solche mit freiliegenden Sehnen oder Knochen setzte man die Tiere sicherheitshalber nicht ein. Lange Zeit hieß es, sie würden gesundes Gewebe nicht angreifen, doch das ist inzwischen widerlegt. Scheinbar zerstören die Maden auch gesunde Haut. Um den Ekel bei Pflegepersonal und Patienten zu verringern, werden die Maden gern in kleine Gasebeuteln, sogenannten Biobags, auf die Wunde aufgebracht. Dieser muss im Durchschnitt dreimal gewechselt werden, bis sich ein Erfolg zeigt. Da die Tiere keimfrei gezüchtet werden, können sie die Wunde weder infizieren noch Krankheiten übertragen. Professor Dr. Knut Kröger, Direktor der Helios-Klinik für Gefäßmedizin in Krefeld und im Vorstand der Initiative Chronische Wunden e.V. setzt die kleinen Biochirurgen seit etwa 10 Jahren ein, allerdings nur bei etwa 2% der Patienten. Er sieht die Madentherapie als gute Möglichkeit, kleinere und stark zerklüftete Wunden zu behandeln, die mechanisch nicht gut zu reinigen wären. Die Maden sind keine besondere Methode, um MRSA zu reduzieren, und sie ist auch nicht besonders günstig. Aber wenn ich die Wunde sonst nicht zubekomme, bin ich froh, wenn etwas hilft. Für größere Dekubitusflächen sei die Madentherapie jedoch nicht geeignet. Kröger gibt zu bedenken, dass die Evidenz bei allen Wundauflagen bislang schlecht ist. Er sieht die Therapie mit Maden als Second-Line-Therapie, die in bestimmten Fällen ihre Berechtigung hat. Die amerikanische Food and Drug Administration hat die Madentherapie zur Behandlung chronischer Wunden zugelassen. Doch Untersuchungen zur Evidenz der Madentherapie gibt es nur wenige. In der Studie Venus II verglichen britische Mediziner die Behandlung mit freilaufenden bzw. Biobag-Maden versus Hydrogel bei Patienten mit Ulcus cruris. In beiden Madengruppen vergingen im Median 236 Tage bis zur Abheilung des Ulkus, wohingegen die Hydrogel-Gruppe mit 245 Tagen ein wenig länger benötigte. Ansonsten erwies sich die Madenbehandlung nicht als vorteilhafter, weder im Hinblick auf die Lebensqualität noch auf die Keimbelastung in der Wunde. Auch bei MRSA-infizierten Wunden zeigte sich keine deutlichere Reduktion. Dafür litten die madentherapierten Patienten unter mehr Schmerzen als die in der Hydrogel-Gruppe. Da Patienten der Studie während der Larvenbehandlung überproportional über Schmerz klagten, untersuchte eine Arbeitsgruppe aus dem Institut für Pharmakologie und Toxikologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und einem Lieferanten von Fliegeneiern für die Aufzucht von Larven den Einfluss der Maden auf ein 3D-Hautmodell. Die Larven wurden dafür in Biobags auf das Hautmodell aufgebracht. Das sollte eine mechanische Einwirkung der Tiere auf das Gewebe ausschließen. Nach 72 Stunden zeigte sich eine Zerstörung in nahezu allen Hautschichten, wenn diese in Kontakt mit den Larvenausscheidungen kamen, während die unbehandelte Kontrollgruppe die normale Struktur lebender Haut zeigte. Die Annahme, dass die Maden lediglich totes Gewebe angreifen, konnte somit nicht aufrechterhalten werden. Eine Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2013 sieht zwar Vorteile der Madentherapie beim diabetischen Fußulkus, was die erreichte volle Heilung, die Amputationsrate, die Zeit bis zur Heilung und die Anzahl der antibiotikafreien Tage angeht, doch letztlich beurteilen die Autoren die Evidenz als zu schwach, um die Methode routinemäßig zu empfehlen. Professor Dr. Franz Trautinger, Leiter der Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten am Universitätsklinikum St. Pölten, Österreich, fasst die Ergebnisse der bisherigen Studien zur Evidenz der Biochirurgie zusammen. Die Studienlage zur Madentherapie ist, mit wenigen Ausnahmen, die die Madentherapie nicht unterstützten, mangelhaft. Die Fähigkeit der Madentherapie zum Wunddebridement ist verhältnismäßig gut dokumentiert. Das Debridement ist jedoch vermutlich ein wenig relevanter Surrogatparameter. Nachweise für einen beschleunigten Wundverschluss, Lebensqualitätsverbesserung und Kosteneffizienz stünden bislang aus. Ein anderer Biotherapeut ist der medizinische Blutegel Herudo medicinalis. Er gräbt sich mit seinen Sägezähnchen in die Haut des Wirtes ein und saugt dessen Blut. Die Blutmahlzeit speichert der Igel im Darmtrakt monatelang. Der Verdauungsvorgang soll bis zu 1,5 Jahren andauern. Das Sekret der Tiere enthält eine Vielzahl von Substanzen, beispielsweise den Thrombininhibitor Hirudin, Apyrase, Kollagenase, Hyaluronidase, Faktor 10a-Inhibitor und Fibrinase 1 und 2. Man vermutet, dass die Stoffe im Zusammenspiel gerinnungshemmend, gefäßerweiternd sowie schmerz- und entzündungslindernd wirken. Zum Einsatz kommen die kleinen Sauger vor allem im Zusammenhang mit Durchblutungsstörungen. Mit ihnen lässt sich gezielt Flüssigkeit absaugen, die sich kissenartig im gequetschten Gewebe oder unter einem Transplantat findet. Das Saugen regt den venösen Blutfluss an, sodass das Gewebe besser versorgt wird. Besonders in der plastischen und Transplantationschirurgie werden Blutegel verwendet. In der rekonstruktiven Mikrochirurgie beispielsweise soll ihr Einsatz die venöse Stase nach der Replantation von Langfingern signifikant vermindern, was günstige Effekte auf die Überlebenswahrscheinlichkeit der Replantate hat. Der Patient profitiert vom Saugen der Egel, da die venöse Kongestion temporär vermindert werden kann, bis die körpereigene venöse Drainage wiederhergestellt ist. Laser-Doppler-Flussuntersuchungen konnten auch eine bessere Durchblutung um die Bissstelle des Blutegels nachweisen. Kontraindikationen für eine Blutegelbehandlung sind die Einnahme gerinnungshemmender Arzneimittel wie Fenproguron, Heparin oder Clopidogrel, eine immunsuppressive Therapie, Wundheilungsstörungen, zum Beispiel bei Patienten mit Diabetes mellitus, oder akute Infektionen. Auch bei Schwangeren sollte man auf die Behandlung mit Egeln verzichten. Dr. Philipp Gonser, Assistenzarzt an der Klinik für Hand-, Plastische, Rekonstruktive und Verbrennungschirurgie der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Tübingen unter Leitung von Prof. Dr. Hans Eberhard Schaller, wendet Blutegel gerne an. Wir können uns mit den Egeln behelfen, wenn im Replantat oder der Lappenplastik ein venöses Abflussproblem besteht, das wir chirurgisch nicht beheben können. Die Egel verbessern die rheologischen Eigenschaften. Der klinische Alltag zeige, dass das wirkt. Wenn die Blutegel uns ermöglichen, einen replantierten Finger oder eine freie Lappenplastik zu retten, profitieren vor allem unsere Patienten. Es gibt zahlreiche Fallberichte zum erfolgreichen Einsatz des Hirudo Medicinalis. Eine Literaturstudie aus dem Jahr 2012 fand 461 Fallstudien, bei denen die Erfolgsrate insgesamt bei 78% lag. Komplikationen traten bei 22% der Studien auf. Randomisiert kontrollierte Studien mit evidenzbasierten Kriterien, die den Nutzen der Blutegelanwendung in der plastischen und rekonstruktiven Mikrochirurgie untersuchen, fehlen jedoch noch. Die Egel sollen auch arthrosebedingte Schmerzen im Knie lindern. Eine aktuelle Meta-Analyse der Universitätsklinik Essen stellte eine moderate bis starke Evidenz für Schmerzreduktion und funktionelle Verbesserung im Kniegelenk nach der Blutegelbehandlung fest, forderte jedoch weitere randomisierte kontrollierte Studien. Die Blutegeltherapie hat zahlreiche Nebenwirkungen und kann zu einer Vielzahl von Komplikationen führen. Da im Rahmen der Therapie eine Anämie auftreten kann, sollten während der Anwendung Blutbildkontrollen stattfinden. Zudem kann es zu lokalem Juckreiz und Hautreaktionen um die Bissstelle kommen. Hauptproblem der Blutegeltherapie sind jedoch Infektionen, die mit einer Inzidenz von bis zu 20% beschrieben sind. Blutegel leben in Symbiose mit dem humanpathogenen Bakterium Aeromonas hydrophila, das ihnen bei der Verdauung der Erythrozyten hilft. Aeromonas hydrophila kommt obligat im Darmtrakt der Egel vor, ist aber auch auf der Oberfläche oder in Sekreten der Egel nachweisbar. Es soll für 88% der Infektionen nach Blutegeleinsatz verantwortlich sein. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM, sieht vor allem dann ein Infektionsrisiko mit gramnegativen Pseudomonas bzw. Aeromonas-Bakterien, wenn die Egel zum Beispiel durch mechanische Irritation oder Beträufeln mit Salzsäurelösung in die Bissstelle erbrechen oder die Nachblutung zu früh gestillt wird. Daher wird eine prophylaktische Begleittherapie mit Antibiotika empfohlen. Als Mittel der Wahl gelten Cephalosporine der dritten Generation oder Gyrasehemmer. Doch die Egel können mit einer Mahlzeit auch noch andere Viren, Bakterien oder Erreger von Zoonosen aufnehmen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Infektiosität von Viren im Darm der Blutegel über mehrere Monate erhalten bleibt. Daher gibt es Richtlinien des BfArM für das Fütterungsblut, mit dem die Blutegel in speziellen Zuchtbetrieben ernährt werden. Die Leitlinie zur Sicherung der Qualität und Unbedenklichkeit zum Einsatz von Blutegeln in der Humanmedizin des BfArM sehen eine Quarantänezeit von 32 Wochen vor, bevor die kleinen Sauger am Patienten eingesetzt werden dürfen. Auch der mehrmalige Gebrauch desselben Blutegels ist nicht erlaubt. Dennoch sind Wundinfektionen, die durch Blutegel übertragen wurden, in der Literatur beschrieben, darunter auch Infektionen mit antibiotikaresistenten Keimen wie Proteus vulgaris oder Morganella morganii. Eine Infektion kann nicht nur den Erfolg einer Transplantation oder einer Lappenplastik erheblich verschlechtern, als Komplikation nach Anwendung von Blutegeln kam es auch schon zu Abszessen, Sepsis, Osteomyelitis oder gar Meningitis. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Ob sich Ihre Meinung zum Thema Maden und Blutegel in der Medizin geändert oder bestätigt hat, wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Die Autorin dieses Beitrags war Jasmin Andresch aus Frankfurt. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und sagen bis zum nächsten Mal. Ihre DMW-Redaktion.